Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
For the hundreds of fans in our YouTube Hangout and the millions of Bayern Podcast Fans around the world, let's get ready to podcast! Jawohl, der zweite Versuch war schon viel besser. Sorry, das musste sein, aus den guten alten Zeiten des Wrestlings entlehnt. Meine Damen und Herren, liebe Bayern-Fans, herzlich willkommen zur Folge Nummer 55 der Erfolgsfans, aufgenommen am 3. Dezember 2013. Und an meiner Seite, der Mann, der gerade ein Schild hochgehalten hat, passend zum Wrestling mit der Aufschrift, wirkt bei meinem grandiosen Intro. Der Mann, auf den ich mich immer verlassen kann und der mich immer unterstützt, egal welches Vorhaben ich auch habe. An meiner Seite, wie immer, Nicola Emig. Servus, Nico.
Hi, ich muss kurz eine Kommentare von der Facebook-Seite jetzt zitieren, um das zu kommentieren, was du gerade gesagt hast. Diese Ansage ist einfach lachhaft und lächerlich.
Wer hat das gesagt?
Der Roman hat das bei uns geschrieben.
Boah, Roman, jetzt weine ich.
Nein, ich habe das ja schon mal miterleben dürfen, liebe Hörer, denn Ruben Schulze-Fröhlich hat das schon mal gemacht. Er hat da nicht aufgenommen, deswegen habt ihr den ersten Versuch nicht mitbekommen. Aber ich habe ihn mitbekommen und der zweite war tatsächlich im Vergleich mit dem ersten von epischem Ausmaß.
Der zweite war schon fast Qualität, Roman.
Genau, es war tatsächlich an der Untergrenze zu cool.
Naja, oh Gott, so weit würde ich ja nicht gehen, aber ich wollte sowas schon immer machen. Ich fand ja, wie heißt denn dieser Ansager im Wrestling immer? Das ist auch so ein ziemlich berühmter Kerl.
Egal.
Darüber soll es nicht gehen. Aber um was es gehen soll, heute natürlich in unserer Sendung, ist, dass wir mit euch einen Rückblick vorhaben auf die Spiele Moskau gegen Bayern, Bayern gegen Braunschweig. Wir haben zahlreiche News und wir haben eine kleine Sache aufgemacht für heute, nämlich Hörerfragen. Wir haben ziemlich viele Fragen von euch bekommen. Die werden wir dann für euch beantworten. Und natürlich machen wir auch eine kleine Vorschau auf die Spiele in Augsburg und gegen Bremen. Und was ich auch nochmal sagen wollte, bitte liked uns doch auf Facebook, folgt uns bei Twitter, bei app.net sind wir überall. Gebt uns ein gutes Rating bei iTunes und kauft unter erfolgsfans.com unsere T-Shirts. Wir verkaufen die zum Selbstkostenpreis. Wenn ihr ein cooler Erfolgsfan sein wollt, dann könnt ihr da zuschlagen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Auch für eure Freundin, die vielleicht gar keinen Podcast hört oder uns nicht kennt. Aber die freut sich sicher, wenn die mit uns rumlaufen kann.
Ich bin mir absolut sicher, dass das so ist. Oh, ja. Ich bin auch absolut sicher, dass mittlerweile der Comment Aggregator funktioniert. Ich sehe jetzt tatsächlich die Comments hier. Es hat nämlich der Fabi-Fly schon geschrieben, er hat jetzt Angst vor dir nach diesem Intro.
Er hat Angst vor mir? Ja. Oh Mann, ich dachte, das kommt voll gut an. Fabi-Fly, du brauchst keine Angst haben. Okay. Ja, aber vielen Dank für die Rückmeldung. Ich sehe schon, das nächste Mal macht der Nico wieder das Intro und ich darf nie wieder so ein tolles englisches Intro machen. Naja, macht ja auch nichts.
Macht ja nichts. Wir sind aber ja auch in den englischen Wochen gerade. Deswegen passt das ganz gut.
Boah, das war eine perfekte Überleitung.
Oh, man sagt es halt nicht.
Mach doch gleich weiter. Echt? Ja doch, wenn es schon mal passiert, muss ich darauf hinweisen.
Ja, okay. Wenn es schon mal passiert. Ja.
Okay. Kleiner Spaß.
Und zwar, es ist schon ein bisschen her. Deswegen ist es tatsächlich mir auch nicht mehr so ganz präsent. Aber wir haben ja gegen ZSKA Moskau in der Champions League den 10. Sieg in Folge eingefahren.
Krass. Ja. Historisch. Hat noch keiner geschafft.
Das stimmt. Und vor allem, man vergisst es immer so leicht, diese Statistiken häufen sich ja momentan so beim FC Bayern und die Rekorde. Es geht nicht um das 10. Spiel in Folge nicht verloren, sondern es ist das 10. in Folge gewonnene.
Ja klar, das fing an mit dem Spiel gegen Juve.
Verrückt.
Seit der Arsenal-Niederlage zu Hause haben wir einfach alles gewonnen.
Ja. Und
alles gewonnen.
So ist es.
Das ist echt der Wahnsinn. Und das, obwohl jetzt gerade in Moskau, ja, ich will schon sagen, es war schon eine schwierige Partie, einfach auch von den Begleitumständen. Man ist zu spät in Moskau gelandet, man konnte kein Training machen, man stand ewig im Stau, man hat auf so einer Art Acker gespielt, das war ja wirklich eine Katastrophe. Schnee, es war kalt und trotzdem haben wir gewonnen.
Ja, wir sind nicht aufzuhalten. Selbst durch ZSKA nicht.
Ja, es war jetzt auch kein überragendes Spiel oder so, aber wir haben trotzdem das Spiel gewonnen.
Ja.
Ja.
So schaut's aus.
Erzähl doch mal ein bisschen was zur Aufstellung und so. Oder wir müssen jetzt nicht komplett durchgehen, aber mal so ein bisschen die Grundzüge
genau beleuchten. Ja, wir hatten Alaba, Dante, Boateng, Rafinha, dann Martinez, Robben, Kroos, Lahm, Müller und ganz vorne Götze.
Jawohl, sehr cool. Götze mal wieder, oder was heißt mal wieder, zum ersten Mal eigentlich von Anfang an. Und man muss sagen, ohne jetzt da zu viel vorwegzunehmen, hat ein super Spiel gemacht. Finde ich.
Ja, er hat jetzt selber auch gesagt, er ist jetzt wieder bei 100%. Ich hoffe, dass vielleicht das noch nicht ganz stimmt und er vielleicht so bei 95 oder so ist. Aber es ist tatsächlich einfach, es ist echt gut.
Ja, nee, und er hat jetzt halt vor allem auch zum ersten Mal so selber komplett, ich will jetzt nicht sagen ein Spiel entschieden, aber halt eine Situation kreiert, die ein Spiel entscheiden kann, und zwar ohne, dass er auf irgendjemand angewiesen war, ist halt einfach wahnsinnig geil durchgedribbelt und hat ein tolles Tor gemacht, das 2-0. Das war sau wichtig in der Phase, als ZSK Moskau total am Kommen war, mega die Chancen hatte, aber man muss ja auch sagen, wir haben da kein gutes Spiel gemacht, die hatten mehr Torschüsse als wir, die haben ganz schön Chancen gehabt, aber wir haben halt dann eben durch unsere individuelle Stärke das Spiel entschieden, und das war schon toll, ihn mal so zu sehen, wie der auf dem schwierigsten Untergrund überhaupt durchgedribbelt ist und dann toll abgeschlossen hat. Wow, da bin ich schon aufgesprungen und habe gesagt, jawohl, Mario, super.
Ja, das stimmt, der schwierige Untergrund hat ja leider auch einen Tribut gefordert. Hat er das Problem mit Philipp Lahm dann eben, der eigentlich der Unverletzbare ist, Unzerstörbare.
Ja, gut, nimmst du sowas, so eine kleine Verletzung schon so, also es sind nur die Oberschenkelzerrung.
Ja, bei Philipp Lahm finde ich schon krass. Ey. Was hat denn der für eine Statistik? Der gilt für mich tatsächlich einfach, der ist einfach immer da.
Stimmt, ja. Und er spielt ja nicht nur immer, der spielt auch immer durch, finde ich. Der wirklich nie geschont oder so. Das ist echt krass.
Ja, es gab so eine Zeit, als Robben neu war, dann war der tatsächlich so der Inbegriff dafür, oh, den darf man nicht anfassen, der ist sofort kaputt. Eine Zeit lang war das mit Ribéry auch so. Da hatte ich echt bei jedem Zweikampf von Ribéry Panik, dass der sofort kaputt geht. Und Lahm war immer genauso der Gegenentwurf dazu. Der war einfach nicht kaputt zu kriegen, egal was war. Naja, aber wenn wir jetzt schon bei Robben sind, der hat ja das 1-0 gemacht, nach einer coolen Hereingabe von Müller, hat er da aufs kurze Eck abgezogen. Der wird tatsächlich auch momentan einfach echt bärenstark, oder was heißt der wird? Er zeigt halt jetzt einfach noch mehr, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Und eigentlich gab es ja Unkerufe, zum Beispiel auch mich, der so gesagt hat, unter Guardiola könnte irgendwie schwer sein. Stimmt, für die Diva und so.
Wir hatten ihn immer so als Hauptverdächtigen, der so für Ärger sorgen könnte und aus der Mannschaft fallen könnte.
Aber gar nicht. Auch wenn er mal nicht spielt oder so, zickt nicht großartig rum, macht dann seine Tore, ist mega stark und bringt einfach fett Argumente, dass er spielen muss. Also ich bin dickes Lob an die Diva.
Ja, er ist eigentlich wichtiger denn je so. Er wirkt auch so, was er immer gesagt hat, gell? Er will einfach mal eine Vorbereitung und einen Start in die Saison verletzungsfrei überstehen. Und momentan wirkt es einfach so, als wäre er da total auf einem guten Weg. Er wirkt so wie so ein absolutes Kraftpaket. Er wird jetzt auch immer noch oft gefoult, aber das macht ihm irgendwie nichts mehr aus.
Stimmt, ja.
Und da muss ich auch sagen, wirklich, so Hut ab vor unserer Vereinsführung und unseren Trainern. Weil ich habe den zeitweise wirklich schon so als halbinvaliden Spieler abgehakt gehabt und dachte mir, boah, wenn da nochmal jemand 20 Millionen bietet, der lieber weg. Und jetzt ist es so, sein Vertrag geht noch bis 2015 und man geht eigentlich jetzt schon wieder von der Verlängerung aus mit ihm, weil auch Hoeneß ja jetzt gesagt hat, ja, Robben weiß, was er an uns hat, wir wissen, was wir an ihm haben, wir werden uns ganz in Ruhe zusammenhocken und dann halt einen neuen Vertrag machen. Es ist einfach der Wahnsinn, wie wir es vom FC Bayern schaffen, die Spieler zu halten. Ich meine, wie lange ist Robben jetzt auch schon da? Es ist einfach geil, es ist einfach toll.
Das war ja echt der Riesenhype. Als der kam, und jetzt mittlerweile ist er halt tatsächlich einfach so eine Stammkraft und so integriert, dass der einfach halt so ein organischer Teil davon ist und nicht mehr irgendwie der Star, der irgendwann mal zu uns kam, sondern ist halt jetzt halt einfach einer von denen. Finde ich cool. Auch einer von vielen ist in dieser Mannschaft tatsächlich eine wichtige Stütze, ist Manuel Neuer. Der hat mir allerdings jetzt halt auch im Braunschweig-Spiel und jetzt eben auch bei dem Spiel in Moskau nicht so gut gefallen.
Moskau hat er doch eigentlich ganz geil gehalten.
Ja, das schon. Gar keine Frage. Ich meine nicht sportlich, sondern es ging um diese Szene, wo er im 16er so am Boden liegt und mit dem Honda da so ein bisschen rangelt. Der hat den Ball so am Fuß und der möchte sich am Neuer vorbei ja, wursteln schafft es auch fast, aber der Neuer hat halt seine Hände da und blockiert einfach den Ball. Was mir dann aber überhaupt nicht gefällt, ist, als der dann schon fast vorbei ist, der Honda, dann nimmt der Neuer noch so den Fuß von dem und zieht den so ein bisschen hoch, weißt du, so richtig schmutzig. So, das gefällt mir nicht, ja.
Oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen.
Okay? Das gefällt mir nicht. Ich dachte, ja, sowas ist mir auch nicht im Spiel aufgefallen.
Das ist total der krasse Move von ihm. Ja. Also es war total geil, wie er noch gehalten hat.
Ja, aber meiner Meinung nach, also der Pass auf den Honda war völliger Wahnsinn. Aber es war tatsächlich, das habe ich auch nicht während des Spiels gesehen, das habe ich halt, als ich eine Wiederholung angeschaut habe, habe ich halt dann einfach gesehen, oh, was soll denn das? Was fummelt der denn dann noch am Fuß rum? Natürlich, ich meine, wenn der vorbei ist, der hat ihm den Ball vom Fuß gehauen. Das heißt, der Honda wäre ohne Ball weitergelaufen. Aber sowas finde ich einfach nicht gut. Weil es ist so eine moralische Instanz wie der Neuer oder der Lahm oder auch Schweinsteiger, von denen verlange ich, dass wenn die sagen, wir haben ein Tor geschossen und ich war im Abseits oder ich habe meine Hand verwendet, dass ich dann hingehe zum Schiri und sage, nö, zählt nicht. Und sowas finde ich gut, gefällt mir nicht.
Das ist mir gar nicht so aufgefallen, interessant. Wir sind teilweise ziemlich am Schwimmen gewesen, fand ich, gegen Moskau, obwohl es jetzt kein so mega starkes Team ist. Ich meine, im Hinspiel haben wir die total abgeschossen. Und jetzt, also das hätte auch anders ausgehen können. Wir waren dann einfach eiskalt und abgezockt. Die haben dann auch einen Elfmeter bekommen, den sie dann auch reingemacht haben. Ja, total deutliches Handspiel von Dante. Und im Gegenzug quasi kriegen wir auch einen Elfmeter auch wieder rausgeholt von Robben. Also wirklich, wie du schon gesagt hast, Robben einfach bärenstark. Und dann macht ein Müller halt einfach lässig rein.
Ja.
Passt schon. Und abhaken einfach. Also, keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, weißt du, wenn du halt 10 Siege in Folge machst, dann ist halt auch einfach irgendwann mal, also es war jetzt nicht das erste Mal, aber dann müssen halt auch mal so Schmutzige dabei sein. Und ich meine, es war kein schmutziges 1-0, es war halt einfach ein 3-1. Und wenn man sagt, ja, Spiele, die nicht so toll laufen, gehen dann 3-1 aus, dann sind wir ja zufrieden.
Das ist eh der Wahnsinn. Das ist ja auch das, was mir auch mal so auffällt. Wir siegen und siegen und siegen und machen da einen Rekord nach dem anderen. Aber so die Grundstimmung ist eigentlich gar nicht so mega positiv bei den Fans jetzt auch so. Da wird immer gesagt, ja, ein bisschen mehr Tore, ein bisschen mehr Kantersiege, die fehlen so. Weil das stimmt schon. Also das letzte 5-6-0, das ist schon länger her jetzt.
Ja,
aber jammern auf hohem Niveau, gell?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin davon auch so ein bisschen angesteckt, wenn es so um Spiele geht, wo es jetzt nur noch darum geht, den 39. Sieg in Folge oder den 10. Sieg in Folge in der Champions League eben einzufahren, dann bin ich auch manchmal einer, der tatsächlich lieber die Konferenz einschaltet und mir das anschaut, wie zum Beispiel...
Du Ketzer!
Ja, wie zum Beispiel Hoffenheim und Bremen 4-4 spielen in einem Wahnsinnsspiel, wo richtig auch Emotionen als weder Bremen noch Hoffenheim-Sympathisant hochkommen, das fand ich geil. Aber
klar. Nee, das ist ja auch geil, aber ich kann mich dann immer nicht dazu durchringen, ich schaffe es nicht, ich muss den FC Bayern immer komplett sehen, wenn ich ihn schon nicht im Stadion sehen kann. Ja. Muss ich ihn immer komplett im Fernsehbild sehen. Ist jetzt auch total bekloppt, was ganz anderes, aber nächste Woche? Morgen bin ich bei Augsburg-Bayern im DFB-Pokal und gehe mit einem Kumpel dahin. Und wir stehen im Augsburger Ultra-Fanblock.
Geil.
Oh Mann, das wusste ich vorher überhaupt nicht. Jetzt, natürlich keine Gäste-Fan-Sachen mitnehmen, aber jetzt darf ich mich auch nicht freuen. Jetzt stehe ich dann auch da rund um Augsburg, bei Augsburg-Fans im Block. Oh Mann, danke.
Aber Augsburg ein bisschen supporten, so mit dem linken Hirnriss, ihr solltet ihr nicht so
schön. Nee, aber das habe ich in Bremen auch schon mal gemacht und da war es dann so geil, da habe ich einfach mich die ganze Zeit so aufgeregt über, oh Mann, warum haben wir jetzt das schon wieder verkackt, so ein Scheiß-Tor. Werder, strengt euch halt mal an, so Mann, ich habe keinen Bock. Und dann haben sich die um mich herum auch alle voll anstecken lassen, damals so, nicht so weiter geht's, toll für die Liga, Bayern viel zu stark, bla 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 bla. Oh Gott, aber apropos Bayern zu stark für die Liga, kommen wir doch gleich zum nächsten Spiel, unser Heimspiel Bayern München gegen Eintracht Braunschweig. Oh mein, da habe ich auch so eine herzzerreißende Geschichte gelesen.
Nico. Oh bitte, ja.
Die Braunschweig-Fans, gell, die kamen im Sonderzug 5000 in einem Zug an und schon auf der Hinfahrt, Nico, war das Bier leer. Und dann haben sie beim Bayern-Fan-Beauftragten angerufen und haben gesagt, das Bier ist leer, wir brauchen mehr Bier. Als sie zurückgefahren sind, hatte die Paulaner Brauerei Bier für die Braunschweiger Fans organisiert. Das ist halt einfach der FC Bayern, wie er leibt und lebt.
Ich habe gedacht, es ist die Paulaner Brauerei.
Ja, Ja gut, der FC Bayern hat es in die Wege geleitet mit seinem Partner Paulaner Brauerei.
Okay. Ja, toll. Ja, finde ich gut.
Ich fand's wieder total witzig. Als ob sie sich nicht selber irgendwie ein Bier kaufen könnten dann. Aber naja, gut.
Naja. Das Spiel war ein eigenartiges, also die Vorzeichen könnten eigentlich gegensätzlicher nicht sein. Erster gegen den Letzten, ne? Braunschweig ja jetzt seit 150 Jahren wieder in der Bundesliga und tatsächlich nicht wirklich erfolgreich. Was hätte man auch anderes erwarten sollen? Wie genau wollen wir denn da drauf eingehen?
Ach, wir können ja einfach mal ein bisschen drüber reden. Wir müssen jetzt nicht genau drauf eingehen. Wir können ja einfach sagen, dass nach ein paar Sekunden, ich glaube nach 180 Sekunden oder so, Arjen Robben halt einfach schon ein Wahnsinnstor gemacht hat. Nach abartig geilem Pass pflückt er den Ball so runter in einer total flüssigen, unglaublichen Bewegung, ballert er drauf an den Pfosten und köpft ihn dann rein. Mhm. Und, Alter, was ist denn mit dem los? Ist ja wirklich der Wahnsinn, wie der drauf ist, gerade der Arjen.
Ja, ich muss auch sagen, ich hätte tatsächlich auch nicht erwartet, dass Braunschweig tatsächlich schon zu so einem frühen Zeitpunkt einfach alles hinten reinstellt. Das ist ja tatsächlich einfach der Gegenentwurf zum Bayern-Spielstil von, keine Ahnung, 1995. Das ist ja sowas von altmodisch und dabei haben gerade so Mannschaften, die halt ein bisschen schwächer in Anführungszeichen sind, gezeigt, dass das gar nicht so notwendig ist, dass du halt gegen Bayern schon aufpassen musst, dass du kompakt stehst, aber wenn du dich hinten reinstellst, da gibt's halt jetzt mittlerweile dank Pep auch Möglichkeiten und diese Möglichkeiten heißen halt hohe Bälle. Du spielst halt einfach über 10 Spieler drüber und dann steht dann Robben, nimmt den Ball mega geil an und ja, braucht dann zwar 2 Chancen, aber saugeil.
Der war sau schwer zu nehmen, das war ja, super.
Das stimmt. Sein Jubel war auch ziemlich eigenartig dann.
Ja, ich habe gedacht, jetzt sind die Beine aber gebrochen oder die Knie.
Jetzt zum Glück keine Strumpfhose an, du. Sonst wären die Knie wund. Hat jemand nicht den Rasen anständig gewässert an dem Tag?
Er prallte so ab, gell?
und als er dann, ich glaube, mit Müller springen sie dann so zusammen, da ist er auch ganz zurückhaltend, weil er sich voll schämt, dass sein Jubel voll die Hose gegangen ist. Ey. Aber liebe Mannschaften.
Ist voll auf die Strumpfhose gegangen.
Ja, liebe minder bemittelte Mannschaften, sportlich gesehen. Bitte ändert eure Taktiken in eine etwas modernere Ausrichtung. Das bedeutet, nicht alles hinten reinstellen nach 180 Sekunden. Das geht beim FC Bayern mittlerweile schief. Sondern schaut, dass ihr kompakt steht und versucht aber tatsächlich auch einfach ein bisschen die Abwehr von Bayern zu beschäftigen. Und das funktioniert tatsächlich mittlerweile nicht mehr so gut mit Kontern. Weil, und das ist, glaube ich, bestimmt schon 15 Folgen her, Pep lässt weiter vorne jetzt verteidigen. Ihr kommt nicht mehr so zum Kontern, wenn Bayern das nicht möchte.
Das stimmt. Oder wobei ja auch dann Braunschweig zur zweiten Halbzeit die Taktik umgestellt hat und dann wesentlich gefährlicher war. Da haben wir aber halt auch schon nachgelassen. Dann merkte man so ein bisschen, ich weiß nicht, Spiel in den Knochen will ich jetzt nicht sagen, aber es wirkte schon so ein bisschen.
Ja, das ist aber tatsächlich so ein Beispiel gewesen, weil es halt Bayern einfach zugelassen hat. Erster gegen den Letzten und man hat sich gedacht, na gut, 2-0 vorne, was soll der Käse?
Ja, genau.
Naja, und sonst wäre das anders ausgegangen. Und man hat ja auch gesehen, gerade, ich glaube, Dante hatte noch eine Chance nach einer Ecke, die an die Latte ging zum Beispiel. Es hätte ja auch schon einfach viel höher stehen können zu dem Zeitpunkt. Und natürlich war Braunschweig dann besser und Braunschweig war auch besser, als das viele dann erwartet haben. Aber das lag halt nur daran, dass man einfach gesagt hat, oder vielleicht haben wir es gar nicht gesagt, aber es war einfach so in der Körpersprache drin. Ja, also jetzt lasst sie mal machen. Und wenn sie einen hinkriegen, dann kloppen wir ihn halt noch einen rein. Ja.
Sehr gut. Aber es stimmt schon, ja klar. Also,
weißt du, und immer
wir haben andere Möglichkeiten, wir sind nicht mehr so ausrechenbar. Wir stellen dann einfach alles um, wir stellen unsere Taktik um, wir wechseln andere Spieler, die Spieler spielen auf anderen Positionen. Es ist jetzt eine ganz andere Nummer und auch dieses frühe Pressen führt halt dazu, dass so mancher Konterversuch sofort unterbunden wird wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar auch schon, bevor er irgendwie gefährlich wird. Und immer diese hohen Bälle auf den Kumbela, die funktionieren halt einfach nicht. Früher war das anders. Gerade in dieser Zeit, als Dortmund uns ganz oft in Reihe geschlagen hat, die haben natürlich einfach super cool und sicher das Kurzpass Spiel zelebriert, aber was dann sozusagen häufig zu so einem Todesstoß geführt hat, war einfach ein hoher Pass auf die Seiten. Und das hat dann tatsächlich immer oder sehr oft zu einem Abschluss geführt. Und das funktioniert nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Naja, und dann, es war ja auch wieder das 2-0, das auch Robben dann geschossen hat, so nach seinem ursprünglich oder früher mal einzigen Trick, den er praktisch konnte, war auch einfach wieder ein weiter Pass von Groß, steht genau, schaut Robben in die Augen über, keine Ahnung, 40, 50 Meter und passt ihm in Lauf. Robben nimmt ihn wieder gut an, zieht von der rechten Seite nach links rein und schließt dann ab, aber dickes Lob an Arjen, nicht auf die lange Ecke, wie er dann immer so versucht, die Banane reinzuziehen, sondern bananenmäßig, aber ziemlich stark gezogen aufs Kurzeck. Fand ich geil.
Ja, und der war auch gar nicht so fest geschossen und so, gell? Ich dachte erst, der ist noch irgendwo abgeprallt, aber nee, der war so gewollt und ist halt dann so geil reingegangen.
Ja, ich war begeistert. Sehr schön.
Nee, sackstarkes Spiel von Robben auf jeden Fall. In der Defensive war ich nicht so zufrieden, muss ich sagen. Also wir haben halt gespielt mit Neuer, klar, Rafinha, Van Beuten, Dante und Alaba. Boateng hat nicht gespielt. Und wir haben schon gegen die sehr viel zugelassen. Und auch und gerade Neuer ist auch sehr geschwommen wieder bei den hohen Bällen, hat ein paar durchgelassen, hatte mal wieder Glück, dass nichts reinging und so. Da hat er echt noch so ein paar Probleme, muss man wirklich sagen.
Ja, das sehe ich auch so. Es war ja dann auch, als dann Braunschweig stärker wurde, gerade halt auch bei Standards, also bei Ecken dann manchmal ein bisschen gefährlich. Es war doch zwischendrin auch mal so ein von Dante, so ein komischer abgefälschter Popelschuss dann drin, der auch fast reingegangen ist.
War auch schon wegen die falsche Ecke der Neuer.
Stimmt, ja. Und der hat es dann tatsächlich einfach bloß geschafft, weil sozusagen die Schwerkraft ihn noch gerade so umgeschmissen hat. Er hat den Ball dann auf der Linie festgepinnt. Und wie gesagt, bei der Ecke war das auch wieder so. Eigentlich hat er meiner Meinung nach bei der Strafraumbeherrschung so ein bisschen zugelegt. Gerade, dass er halt so Bälle, die so ungefähr auf den Elfmeterpunkt dann eben kommen, beziehungsweise ein bisschen näher am Tor, dass er die dann doch jetzt mal verlängert, indem er sie weiter faustet oder was auch immer. Aber der Ball von der Ecke, der dann einfach so super, der eigentlich hätte drin sein müssen, der war eigentlich genau in Greifreichweite für ihn, dass er das nicht geschafft hat, weiß ich nicht.
Ja, interessant. Es kam dann auch noch in der 57. Minute Mandzukic, der extrem schwach war, fand ich. Es hat mich auch gewundert, dass er vielleicht nicht von Anfang an gespielt hat. In Moskau war er anscheinend verletzt, wobei er dann am gleichen Tag aber voll trainiert hat zu Hause mit Contento. Weiß nicht, vielleicht ist da was an der Vermutung dran, dass der Mandzukic irgendwie so ein bisschen abgesägt werden soll. Noch Fragen an dich, Nico. Wundert es dich nicht, oder mich hat es zumindest gewundert, dass Pep niemand mehr eingewechselt hat? Es wäre doch das perfekte Spiel gewesen, so um auch mal Talenten wie zum Beispiel Green, der auf der Bank saß, oder Joybeck, auch mal Spielzeit zu geben, oder?
Ich glaube, der Pep hat es anders gesehen. Der hat einfach gewusst, es könnte noch ein bisschen Ärger in der zweiten Halbzeit geben. Ich glaube, dem war schon bewusst, dass das eventuell dann die Stabilität so gefährdet, dass es dann eben ein bisschen Probleme gibt. Dieses 2-0 war zwar, so im Nachhinein hört sich das ganz komfortabel an, aber wie gesagt, mit den Chancen, die man noch zugelassen hat, die waren dann, die hätte dann halt eben auch schief gehen können.
Ja gut, ich sage ja, ich rede jetzt nicht vom Beginn zweiter Halbzeit, ich rede jetzt halt so von 70., 75. So. Minute.
Okay, ja, das
habe ich auf jeden Fall gewundert, dass wir nach dem Spiel in Moskau, schwere Beine, schweres Spiel, nur einmal gewechselt haben. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte.
Stimmt.
Genau, aber also so als Quintessenz, finde ich, kann man sagen, erste Halbzeit war es ganz gut, zwei Tore, recht gut gespielt, Braunschweig im Griff gehabt, zweite Halbzeit, war es echt recht madig und wir haben Braunschweig eigentlich viele Spielanteile gegeben und die hatten noch einige Chancen. Wir hätten uns selbst über ein Unentschieden eigentlich nicht wirklich krass beschweren können.
Mhm. So. Ja, auch diese Szene hat mir Neuer schon wieder nicht gefallen, wo er den Kumpel da so umrasiert.
Genau, das war ultra krasse Grätsche.
Wahnsinn, ey, wie der den wegfetzt, der.
Hat er echt Glück gehabt, das hätte auch anders ausgehen können.
Ich finde das auch einfach, ich finde das aber schon auch irgendwie beeindruckend, weißt du, so als Torwart hast du einfach den blödsten Job aller Zeiten, weil du musst immer mit deinem Gesicht dahin, wo die anderen ihre Füße mit haben.
Fuß sind,
genau. Oder jetzt, wie es da war, springt halt tatsächlich mit relativ fortpflanzungsrelevanten Teilen dem entgegen und blockt den damit.
Fortpflanzungsrelevanten Teilen, das gefällt mir sehr, sehr gut.
Fetzt den einfach um. Mich wundert es, dass das einfach, es gab ja dann einfach bloß Ecke, nachdem Alaba den Ball abgewehrt hat. Oder? Es ist doch eigentlich. Ist doch eigentlich Verhinderung einer klaren Torchance. Der hat zwar gedacht, scheinbar Ball gespielt, aber ich finde rot und vom Platz. Bitte. Der den wegfetzt, ey. Weißt du, der grätscht ja auch die Beine so auseinander, der konnte gar nicht mehr an ihm vorbei.
Also der könnte da drüber springen. Der hat wirklich alles riskiert.
Ja, krass.
das ist echt krass.
Oh Mann, ey.
Oh, krass, ja. Naja, wurscht.
Wurscht.
Letzte Saison, sehe ich übrigens gerade, hatten wir stand jetzt schon 10 Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen. Dieses Mal sind es nur 4, obwohl wir einen Punkt mehr haben. Also die Spitze ist dieses Jahr irgendwie enger zusammen.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, weil alle haben so Angst gehabt, die Liga ist irgendwie, wird von Bayern total dominiert. Bayern spielt tatsächlich, es gab noch keine Mannschaft, die nach 14 Spieltagen so viele Punkte hatte, 38 nämlich. Und dennoch sind zum Beispiel Leverkusen so auf der Ferse. Es bedeutet einfach, es werden alle stärker.
Die Top-Teams sind generell stärker. Also Borussia Mönchengladbach auf Platz 4 hat jetzt diese Saison einen Punkt mehr als letzte Saison Leverkusen auf Platz 2. Das ist schon ziemlich krass. Also da muss man sagen, ja, wir sind vielleicht stark, weil jetzt auch die große Diskussion entwächst. Bayern der Liga, ist das gut oder schlecht? Mein Gott, also man kann jetzt nicht sagen, die Top-Teams... Es ist eher so, dass sich die Spitzenteams so ein bisschen vom Rest der Liga absetzen und Bayern hat dann noch ein Stückchen weiter mehr. Also Spitzenteams ist ja immer so, haben wir letzte Folge schon gesagt, Bayern, Dortmund und aber auch Leverkusen, die halt jetzt gerade momentan einfach mal 3 Punkte Vorsprung haben vor Dortmund.
Mhm.
Und Dortmund hat wieder kein so starkes Spiel gemacht, hat wieder erst recht knapp gewonnen.
Ja.
Naja.
Naja. Aber ich muss sagen,
ja.
Wenn ich habe mich ja vorher als Konferenzgucker etwas geoutet.
Oh.
Ich muss noch einmal kurz über Bremen-Hoffenheim reden. Was für ein geiles Spiel. Hast du das so peripher miterlebt, was da passiert ist?
Ich habe nur die Tore danach gesehen.
Bremen ultra schlecht. Hoffenheim, ich war 2-0 vorne, Bremen holt innerhalb von 15 Sekunden das Ganze wieder auf. Dann Hoffenheim, wirklich in der Schlussphase, 4-3 vorne, müssen sie einfach gewinnen, dann schießt Bremen noch das Tor. Und es ist eine Unverschämtheit, dass das 4-4 ausgeht, weil sonst, und jetzt kommt wieder der Rückbezug zu uns, nächstes Spiel spielen wir gegen Bremen. Und ich sag's dir, wenn Bremen das verloren hätte, hätte Bayern tatsächlich den Deckel auf die Entlassung vom Dutt gemacht.
Oh, echt?
Ja, der kann doch nix da.
Der wird nicht entlassen. Das liegt an Bremen. Bremen war für mich eigentlich vor der Saison Abstiegskandidat Nummer 1. Es ist sogar so, dass ich glaube, das tut da noch ein bisschen was rausholt.
Ja.
Ich find Bremen wirklich übelst.
Ja, es ist eine absolute Katastrophe, was die abliefern. Also ich glaube tatsächlich, wenn die das verloren hätten und dann hätten die von uns noch ein ordentliches, keine Ahnung, einen ordentlichen Kanter-Niederlage eingefahren.
Kanter-Niederlage.
Wäre weg. Naja, aber so hat er noch mal ein bisschen. Ich glaube, so verlängert sich sein Leiden auf mindestens noch bis zur Winterpause.
Ja, kann gut sein, aber ich glaube, der bleibt da. Die sind da anders, glaube ich. Die werden das mit dem durchziehen, solange der nicht absteigt. Ich meine, die haben jetzt ja die guten Erfahrungen gemacht hier mit Thomas Schaaf. Die werden jetzt nicht anfangen, da schnell die Leute zu entlassen.
Ja, genau. Ich glaube halt, dass sich das genau gedreht hat. Die hauen die Leute jetzt einfach, die batschen die durch. Wie so. Naja, lassen wir das.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen mit dem Spiel ab und drehen ein bisschen um und machen einfach weiter mit den Hörerfragen, weil ich glaube, wenn wir die Hörerfragen beantworten, nehmen wir auch gleich schon relativ viele News mit, die wir dann einfach so geschickt einfließen lassen können. Yeah. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Facebook und ich lese mal die erste Frage vor vom Oliver. Was passiert mit unseren Jugendspielern? Die werden ja nie in der ersten Mannschaft eingesetzt, wie Joiberg, Mitchell oder Weihrauch. Wäre es nicht besser, wenn wir uns die Superstars nicht kaufen müssten? Nico, deine Meinung?
ich weiß nicht, das Problem ist mit den Superstars, die wachsen halt nicht so auf Bäumen. Dass man jemanden wie den Müller oder den Alaba so groß zieht, das ist halt nicht selbstverständlich. Und nur weil man die jetzt viel spielen lässt, heißt es das nicht, dass da irgendwelche Riesenstars draus werden. Aber du hast ja auch schon angesprochen, ich finde auch, dass man die schon ab und zu mal spielen lassen kann, weil ja gerade Pep ja schon auch ein Freund davon ist, dass halt auch mal andere spielen.
Also, ja, es ist natürlich schwierig. Bei uns, beim FC Bayern, wird der Erfolg vorausgesetzt. Da gibt es keine Zeit zu experimentieren, zu spielen. Ein Spieler wie Højbjerg, wenn jetzt da nichts schief geht, der wird seinen Weg machen. Der ist einfach wirklich saugut. Das merkt man auch. Trotzdem glaube ich, dass es auch da besser wäre, wenn wir den Philipp Lahm-Weg gehen würden zum Beispiel und ihn einfach erstmal verleihen würden. Dass Mitchell Weiser oder Weihrauch jetzt irgendwann mal den großen Weg gehen, das sehe ich einfach nicht. Ich bin da auch kein Experte, muss ich jetzt zugeben. Wir sind ja auch jetzt hier nicht die größten Fußballer- und Jugendspieler-Experten. Aber bei denen sieht man einfach nicht dieses überbordende Potenzial, was jetzt der Højbjerg halt einfach hat. Und wäre es nicht besser, wenn wir uns die Superstars nicht kaufen müssten? Wie du schon gesagt hast, Superstars sind Superstars, weil sie einfach extrem selten sind. Und dieses Glück, was wir hatten, Generation Lahm Schweinsteiger, der Wahnsinn, Generation, ja, ich nehme es jetzt mal in eine Reihe auf, Kroos, Alaba und auch Müller, das ist halt einfach unglaublich. Und wenn die dann so gut sind, dann gehen die auch ihren Weg. Auch wenn es dann vielleicht ein bisschen kleine Umwege gibt oder sie halt erstmal nicht spielen. Wie gesagt, ich glaube, dass in 2 Jahren oder in 3 Jahren Højbjerg bei uns Stammspieler sein wird. Ansonsten, wir können nicht einfach versuchen, irgendwelche Spieler hochzubringen. Und wenn Pep glaubt, dass ihm ein Jugendspieler momentan nicht weiterhelfen kann für die erste Mannschaft und dass er auch das Potenzial darin nicht sieht, dann wird er ihn auch einfach nicht spielen lassen.
Peps Wille geschehe einfach.
Genau.
Genau. Der Philipp schlägt so ein bisschen eine ähnliche Kerbe. Und zwar sagt er, zum ersten Mal seit Jahren müssen wir keine Superstars mehr verpflichten, sondern haben diese bereits und müssen nur den Verträge verlängern. Alaba, Kroos, Boateng und so weiter. Das ist doch auch ein interessanter Aspekt. Was ist denn unsere Meinung dazu? Entweder Klasse durch Konstanz, also Verlängerung beziehungsweise Reizpunktsetzung durch einzelne Einkäufe oder eben, ja, das Gegenteil, weil ja zum Beispiel bei Barcelona das auch so war, dass die sich in den letzten Jahren auch nur punktuell eben verstärkt haben.
Ich schließe da gleich an mit dem Vollspann aus Twitter, weil der fragt eigentlich das Gleiche. Falls nach Alaba auch Kroos, Robben und Boateng verlängern, brauchen wir dann auf Jahre keine Transfers mehr. Du wolltest gerade anfangen, dann mach ich gleich weiter, weil es ist im Prinzip die gleiche Frage.
Ja, weil wir müssen ein bisschen an der Zukunft basteln. Robben, Schweinsteiger, Lahm sind nicht mehr die Jüngsten. Die WM wird das letzte große Turnier sein.
Ribéry.
Ja, stimmt, genau. Wird meiner Meinung nach das letzte große Turnier sein, dass die tatsächlich im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte eben spielen können. Natürlich die folgende EM, da wird der ein oder andere schon auch noch mit auf der Karte stehen, aber die werden halt dann schon einfach zum alten Eisen gehören. Und ich glaube,
Schweinsteiger kann sich freuen, wenn er überhaupt noch eine WM spielen kann. Ein großes Turnier. Okay, sorry.
Deswegen glaube ich, dass man nicht nur punktuell jetzt was machen muss, sondern man muss so eine gute Mischung finden aus eben der schon angesprochenen Jugendarbeit und dass man eben doch vielleicht den ein oder anderen Superstar noch kauft, der halt jetzt tatsächlich so eine Lücke bereits einfach schon füllen kann. Wie zum Beispiel die 19, Götze.
Genau. Ich sehe es ähnlich. Also die Spieler, die bei uns immer bleiben und die verlängern, wie Alaba, Kroos, Boateng jetzt, übrigens Wahnsinn, dass Alaba verlängert hat bis 2018, ganz, ganz wichtig, die werden das Fundament der Mannschaft sein. Aber trotzdem gibt es Wechsel und trotzdem muss man auch, wie du schon sagst, Philipp, Reizpunkte setzen. Dass Lewandowski kommt, ist ja eh schon durch, das ist ja schon seit Monaten unterschrieben, der wird zu uns kommen. Und man kann halt manchmal so ein Team und auch so einen Druck innerhalb eines Teams nur aufrechterhalten, indem man neue Spieler von außen bekommt. Es gehen ja auch Spieler weg. Man muss ja auch so eine gewisse Spannung erhalten. Und wie der Nico schon gesagt hat, gerade auf den Außen, Robben, Ribéry, das ist unsere Achse, die sind beide 29 bzw. 30 Jahre alt. Die spielen beide ein Spiel, in dem sie dauernd auf die Knochen kriegen, wo sie auch mit ihrer Schnelligkeit gemessen werden. Und das wird die größte Aufgabe, die beiden adäquat zu ersetzen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob zum Beispiel jemand wie Götze das tun kann, weil ich sehe ihn langfristig eigentlich auch nicht so wirklich auf einer der Außenpositionen. auf einer der Außenpositionen hätte man so jemanden wie Bale verpflichten müssen oder sowas. Ich weiß es nicht, da muss man halt einfach schauen, wen es da gibt. Aber momentan ist unser Spiel halt schon sehr auf diese beiden schnellen Flügelspieler ausgelegt. Und da brauchen wir neue Leute. Und deshalb glaube ich, klar, sau wichtig, dass wir mit unseren Leuten verlängern. Und die werden auch das Fundament bilden, gerade diese jungen Spieler. Aber man muss immer neue Reizpunkte setzen, um die Mannschaft intakt und unter Spannung zu halten. Und um aber auch Leute zu ersetzen, die halt über ihren Zenit der Leistungsfähigkeit hinausgehen. Und deshalb sage ich ganz klar, nein, wir brauchen auf jeden Fall weiterhin Transfers. Wir brauchen nicht auf Jahre hinweg keine Transfers mehr.
So ist es. Gut, ja. Du musst weitere Fragen vorlesen.
Ich lese noch die Frage vom Jonas vor. Kennt ihr die Geschichte mit Joybeck und seinem krebskranken Vater? Wenn ja, was haltet ihr davon?
Also man muss dazu ganz kurz sagen, und zwar der Heubeck ist im August 18 geworden und hat danach vom der Krebserkrankung seines Vaters erfahren und ist dann völlig zusammengebrochen. Also der arme Vater hat Magenkrebs. Das Ganze ist im dänischen Fernsehen ausgestrahlt worden in einem Interview, und da wurde halt dann beschrieben, wie der Verein und auch der Trainer eben drauf eingegangen sind. Und da hat er tatsächlich dann gesagt, ja, der Pep hat geweint und wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Das fand ich schon bewegend, weil ich mir gedacht habe, das ist ja schon heftig. Was soll so ein 18-jähriger Kerl damit anfangen, wenn einfach so eine Autoritätsperson dann auch nicht mehr weiß, was er sagen soll und anfängt zu heulen?
Ja, mein, also erstmal zeigt es natürlich auch viel Empathie vom Pep gegenüber dem Heuberg. Ich denke, es wird ihm ja auch einiges bedeuten. Mei, also es ist extrem schwer zu sagen. Es ist natürlich schön, dass sich der Verein dann auch wieder so gekümmert hat. Hoeneß hat dann wieder was organisiert, dass der Vater jetzt wohl in Deutschland behandelt werden kann. Das finde ich halt eine sehr wichtige Sache, dass der Verein seine Spieler unterstützt, wo es dann auch nur geht. Dass der Pep natürlich auch sein Übriges tut. Ich meine, er hat ja selber mit dieser Krebsthematik relativ präsent mit Tito Villanova und so, der die Krebserkrankung hat, mit Erik Abidal, der Krebs hatte und so. Ich denke, deshalb betrifft ihn das halt jetzt auch so. Ich bin halt echt gespannt, und ich glaube, darauf zieht die Frage halt auch ab, wie es jetzt mit Joyberg weitergeht. Ich weiß jetzt nicht, wie krank ist der Vater, weißt du das? Weil erst hieß es ja in Dänemark, irgendwie hat er überhaupt keine Überlebenschance, jetzt heißt es ja, er hat eine Überlebenschance. Aber für so einen 18-jährigen Kerl ist das halt einfach eine unglaubliche Belastung. Sowas. Weißt du, wie es da steht um den? Oder?
Was die letzte Information, die ich gehört habe, war tatsächlich, also er hat eine realistische Chance, das Ganze zu überleben. Und ist ja eigentlich was Schönes.
Ja, das ist auf jeden Fall was Schönes. Aber trotzdem ist es halt ultra belastend für ihn. Ich denke, also ich wage es zu bezweifeln, ob man in den jungen Jahren, wenn du ständig sowas im Hinterkopf hast, so deine beste Leistung geben kannst. Also jetzt mal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei mir war es ähnlich, meine Mutter ist vor 1,5 Jahren gestorben, auch an Krebs, und da ist man natürlich schon völlig fertig, erstmal so 2 Jahre oder so, also davor und danach, weil das ist ja so ein schleichender Prozess, immer nur schlechte Nachrichten, immer hast du es im Hinterkopf und danach musst du es ja auch erst verarbeiten. Also das wird eine große Anforderung an Pep und auch an den Verein, um halt damit gut umzugehen und ihn da wirklich zu unterstützen, weil sonst ist das, glaube ich, gerade in so einem, ich meine, er ist jetzt auch noch im Ausland quasi getrennt von seiner Familie, dann hat er solche Sorgen. Ja, das wird eine große Herausforderung, glaube ich.
Aber wie gesagt,
sehr spannende Sache.
Ja, total schön, es wurde davon gesprochen, der FC Bayern hat sich da rührend drum gekümmert und alles übernommen, was für mich, ich lese da raus, die haben einfach alles bezahlt, und was auch da drin erwähnt wurde, als wäre es das Normalste der Welt, und das ist natürlich schon was toll ist, gell? Wenn du halt einfach da jemanden hast, wenn dieser jemand auch halt sozusagen ein Verein ist, der einfach da sich drum kümmert und sagt, ja klar, also da brauchst du überhaupt nichts denken, wir kümmern uns drum und du kriegst die besten Ärzte, die wir haben. Ja. Das finde ich eine gute Sache, und deswegen ist tatsächlich einfach der FC Bayern halt auch mehr als einfach bloß so ein Fußballclub.
Ja, das stimmt, das ist auch ganz wichtig. Wo ich immer sagen muss, ich kann es nicht wirklich einschätzen, ob das bei anderen Vereinen auch so ist, aber das sind die Sachen, die mich einfach immer wahnsinnig stolz machen.
Ja.
Genau, kommen wir zu weiteren Fragen. Der liebe FCB-Login, der auch twittert unter FCB-Login. Seine Fragen haben wir eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Einmal war die Frage nur 2-0, Kantersieg AD. Ich sagte tatsächlich, es gibt irgendwie nicht mehr so viele Kantersiege. Und das ist auch das, was so ein bisschen ursächlich ist für diese Grundstimmung, dass alle sagen, na, so gut läuft's ja gar nicht, oder? Aber,
Also die Statistiken sagen ja was anderes. Also es läuft einfach gut und ich glaube, wenn tatsächlich auch wieder so das Feuer dann da ist für so Spiele, wo es halt tatsächlich um Auswärtstore geht, wenn es gegen große Mannschaften geht, dann werden auch wieder Kantersiege kommen.
Genau, und die zweite Frage war, wie eng ist die Liga dieses Jahr wirklich, wenn man die Punkte der ersten vier Plätze und diese und letzte Saison vergleicht? Auch das haben wir zufällig vorher schon gemacht. Da haben wir gezeigt, dass eigentlich die Spitze enger zusammen ist, aber danach halt ein großes Loch klafft und nicht jetzt schon ein großes Loch zwischen Bayern und der restlichen Spitze ist. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, lieber FCB-Login, für deinen Support. Er retweetet uns immer an seine zahlreichen Follower und dann schauen vielleicht auch ein paar Leute rein. Weiter Fragen über Fragen. Der Alex DHC fragt, Thiago hat in Halbzeit 1 nicht halb so viele Ballkontakte wie die gesamte Braunschweiger Mannschaft. 83 zu 196, der Beginn einer Krise, Nico.
Oh Mann. Ja, es ist halt einfach brutal, wenn man sich an Superlativen messen muss, gell?
Ich glaube, das ist aber auch pure Ironie, weil 83 Ballkontakte ist jetzt auch viel.
Ja, das ist es ja. Weißt du, du lässt dich halt, musst dich an Superlativen messen, vergleichst einen Spieler mit einer ganzen anderen Mannschaft. Bayern hatte phasenweise über 90% Ballbesitz beim Spiel gegen Braunschweig. Es ist einfach völliger Wahnsinn.
Es ist nicht nur völliger Wahnsinn, es ist einfach Wahnsinn. Oh Mann, jetzt Nico, jetzt wird's kontrovers. Pass auf, bist du bereit?
Ja.
Was fragt der wiederum Ed Vollspann, sagt ihr zu den neuen angeblich rot-blauen Heimtrikots? Und deshalb, ich habe es ja schon gesagt, habe ich heute mein Trikot von Jürgen Klinsmann an, auch rot-blau. Und wenn ihr euch an dieses, ja, muss ich sagen, schon furchtbar hässliche Trikot erinnert, dann wisst ihr ungefähr, wie das neue Trikot wahrscheinlich aussehen wird. Ich glaube, 95, 96 haben wir zuletzt so ein Trikot gehabt. Nico? Was sagst du dazu? Wir müssen das Bild auf jeden Fall dann posten. Wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, also der Steffen hat es schon vor 10 Minuten erraten. Er hat geschrieben, hat Ruben schon unser nächstes Heimtrikot an?
Ja! Ja! Dankeschön! Super! Das war genau meine Intention. Extra rausgekramt.
Ja, und es ist tatsächlich so. Also ich habe noch keine Meinung dazu. Ich will das erst sehen, wenn da ein Deckel drauf ist.
Also was man sagen kann, diese Seite, viele fragen sich ja jetzt Footy Headlines, was ist das für eine Seite? Nein, das ist wirklich eine Seite, wenn das da gepostet wird, ist das meistens wahr. Die haben zum Beispiel dieses komische neue Deutschland-Trikot auch als allererstes gehabt, okay. Monate vorher. Also man kann mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, ja, das ist unser neues Trikot. Mhm. Ich muss sagen, ich bin da Traditionalist. Ich finde einfach, unsere Farben vom FC Bayern sind rot und weiß. Und die Farbe Blau, obwohl wir sie natürlich wegen den Bayern-Rauten auch im Logo haben, hat einfach überhaupt nichts da zu suchen in unserem Trikot. Rot-weiße Trikot, wir sind einfach der FC Bayern, das sind einfach unsere Farben. Blau eckt man natürlich an hier mit 59 plus 1. Mir ist auch klar, warum Adidas und Konsorten das machen. Man muss natürlich neue Trikots verkaufen, neue Reizpunkte setzen, aber ich glaube, damit können sie auch ziemlich auf die Fresse fliegen. Also ich bin zu 100% gegen das Trikot. Ich bin fast für eine Kampagne Chor Blau im Trikot oder so ein Scheiß. Mhm. Ja, wobei wir dann wieder, wie hast du das genannt? Bavarismen oder sowas?
Ja, Bavarismen.
Bavarismen, genau. Da bin ich ja auch dagegen. Also Kampagnen gegen Bavarismen und gegen Blau im Trikot. Nee, also gefällt mir gar nicht. Das ist einfach für mich nicht der FC Bayern. Das sieht ein bisschen entfernt so aus, jetzt wie Barcelona, auch von der Farbgebung oder so. Das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Tatsächlich. Also ganz, ganz scheiße wäre das, wenn das so kommen würde. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
Ja, wobei, also ich mag das schon, wenn da mal so Akzente...
Das sieht genauso aus wie das Logo von FC Barcelona. Auch von der Farbgebung. 1:1. Wollen wir uns jetzt... Ne, wirklich, Leute, schaut mal das Logo vom FC Barcelona aus, genau so sieht unser Trikot dann aus.
Krass. Ja,
wir wollen Barcelona kopieren, Nico.
Ja, weißt du, ich finde es aber auch, jetzt sind wir wieder bei Barcelona, ich finde es auch gut, wenn die halt einfach mal ein neongelbes Trikot anhaben. Das finde ich schon gut. Und ich meine, du hast ja das Trikot jetzt, das eigentlich fast genauso aussieht, hast du ja an. Also es ist ja nicht so...
Ja, aber es ist scheiße, sieht es aus.
So ganz...
Jetzt. Da steht Opel vorne drauf. Nein, nichts gegen Opel. Das war auch die Zeit mit diesen gelben Trikots, diesen furchtbaren.
Ach ja, stimmt. Ja. Die waren echt schlimm. Also ich sag's jetzt mal, ich finde das eigentlich ganz hübsch.
Boah.
Ja,
ich kauf mir das. Nee, Nico, sorry. Falsch gesagt von mir. Für andere Vereine sieht es gut aus. Das ist ein klassisches Fußballtrikot, passt. Aber für den FC Bayern, finde ich, passt es nicht.
Ach, das ist doch...
Ich kaufe das
mit.
So ein Erfolgsfan, das ist wirklich peinlich.
Wann kommt denn das? 14, 15? Naja.
Ja, das ist eh total früh, dass sie das jetzt schon hier geleakt haben.
Verrückt.
Krass. Ja gut, haben wir über das Thema auch gesprochen. Herr Thomas fragt noch, sprecht doch bitte mal über das leidige Thema Stehplatzausbau, würde mich freuen.
Da bist du der Pro.
Da bin ich der Pro, da erzähle ich auch nur das, was mir andere erzählen. Ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, der Simon hat uns erzählt, dass zumindest drüber nachgedacht wird, Stehplatzausbau, wenn dann nur in die Blöcke neben dem Stimmungsblock 112, 113, also links und rechts, nicht drüber. Aber da gibt es halt wirklich viele Maßnahmen zu klären. Das sind dann sowas wie Sicherheitswege und so relevant. Und natürlich auch Kostengründe für den Umbau, wobei das jetzt eigentlich nicht so ein krasses Thema sein kann. Ich persönlich bin da total dafür. Ich stehe viel lieber, als dass ich sitze, obwohl man da ja auch steht, aber das ist nicht das gleiche Feeling. Und ich finde es halt einfach für den FC Bayern nicht würdig, dass wir den kleinsten echten Stehplatzbereich dafür haben. Aber, also in unserem Stadion. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich nicht der perfekte Ansprechpartner, auch wenn der Nico das jetzt freundlicherweise gesagt hat. Da gibt es wirklich Leute, die stecken da viel tiefer drin, die kämpfen da natürlich dafür, dass da was passiert. Jetzt sind es ja so die kleinen Schritte, die Zäune in die Nachbarblöcke sollen niedriger gemacht werden, solche Sachen. Das ist so ein Prozess peu à peu. Da wird nicht bald was passieren, aber es gibt berechtigte Hoffnungen, dass was passiert. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Cool.
Die nächste Frage. Der Thomas fragt, ein anderer Thomas. Hallo Jungs, ich habe euren super Podcast über die Schickeria gehört. Vielen Dank. Yeah. Habe ich es richtig verstanden? Wenn man einen Aufkleber im Stadion aufklebt, kann man Stadionverbot bekommen? Ja, das hast du in dem Fall richtig verstanden. Bei dem Simon, sein erstes Stadionverbot wurde genau deswegen ausgesprochen, aber natürlich jetzt nicht nur deswegen. Da hat sich ja wahrscheinlich was angehäuft. Vielleicht war es auch wegen was anderem und der Simon wollte es nicht sagen. Ich bin jetzt da nicht wirklich vertraut drin, aber natürlich ist es auf gewisse Art und Weise Sachbeschädigung und es ist ein Verhalten, das nicht gewünscht ist im Stadion, dass alles voll mit Aufklebern geklebt wird.
Ja, ich muss also auch ehrlich sagen,
im Extremfall kannst du Stadionverbot bekommen mit einem Aufkleber.
Das sieht doch auch assi aus, überall diese Aufkleber drauf. Ich finde so ein Schickeria-Aufkleber, der hat schon eine gewisse Ästhetik, aber wenn es halt der 140. Aufkleber ist, wovon 141 schon wieder halb abgefleddert sind, dann sieht es einfach assi aus. Das sieht aus wie in so einer abgeranzten U-Bahn-Station.
Naja, ich finde, das hat schon so ein bisschen Flair. Also ich schaue mir das tatsächlich gerne so auf dem Klo, so die ganzen Aufkleber und so. Wenn man dann im Pissoir steht und erstmal 5 Minuten warten muss und dann 10 Minuten Wasser ablassen muss.
Ja, aber die könnte man dann auch geordnet auf vorbereitete rechteckige Felder kleben. So wie in so einen Setzkasten. Das hätte dann tatsächlich auch einen künstlerischen Wert. Aber einfach dieses draufgerotzte, das sieht einfach nicht gut aus.
Ja, manchmal gibt es halt keine andere Möglichkeit. Gerade hier, siehst du, wenn du erwischt wirst, kriegst du gleich Stadionverbot. Deshalb gehst du halt hin, haust den Aufkleber und rennst einfach raus.
Ja, vielleicht ist es so. Aber ich fände es schöner, wenn man das, wenn einfach, weißt du, so eine riesige Wand, keine Ahnung, 80 Meter lang, 15 Meter hoch und alles voll mit Ultra-Aufklebern. Schön nebeneinander. Das wäre der Wahnsinn.
Wie die Ultras so sind, schön geordnet, da gibt es dann so kleine vorgefertigte Felder, da darf jeder seinen Aufkleber
einkleben. Jeder zieht eine Nummer.
In Zweierreihen anstellen.
Ja, das wäre mein Traum.
Hier, der FCB-Fan35 twittert übrigens uns gerade an, ich finde die Trikots so hässlich. Wie gesagt, hässlich an sich finde ich sie nicht, aber nicht passend von FC Bayern.
Der Steffen sagt auch noch mal was kurz dazu. Und zwar, in den letzten Monaten wurde immer betont, dass das FCB-Heimtrikot auf jeden Fall immer rot bleibe.
Ja, rot ist es ja jetzt noch, aber halt noch mit blau. So werden sie sich rausreden. Du. Ja. Ich weiß doch, wie es läuft.
Ja,
wir wissen doch, wie es läuft. Wir wissen doch, wie es läuft. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Da war jetzt wirklich einiges dabei. Und ich würde sagen, wir schließen diese kleine Runde noch ab mit einem Nachklapp, weil ich kann jetzt keine Namen nennen, aber ein Hörer von uns hat uns eine Information zugespielt, sage ich jetzt schon fast, weil er kennt wohl einige Kicker-Redakteure oder ist selber in dem Umfeld tätig. Und er hat mir in der E-Mail oder uns bestätigt, dass es durchaus so ist, es geht um diese ganze Geschichte, ob Spieler Geheimnisse verraten, also Thema Maulwurf im FC Bayern, bloß dass sie, damit sie bessere Noten kriegen im Kicker und anderen Fachblättern, in Anführungsstrichen, wie der Bild-Zeitung. Und dann hat er gesagt, er hat auch von Gesprächen berichtet, dass sich Spieler gemeldet haben bei dem Kicker-Redakteur und gesagt haben, wieso habe ich eine 6 bekommen, und sich dann total aufführen, weil er eben erzählt hat, dass gerade bei Vertragsverhandlungen Spielernoten und Notendurchschnitt Teil der Vertragsverhandlungen tatsächlich ist. Krass. Und dass es halt immens wichtig ist, und deshalb ist es auch den Spielern so wichtig, und deshalb üben Spieler Druck aus, deshalb üben Berater Druck aus, und das ist wohl ein großes Thema, dass man halt einen bestimmten Notenschnitt hat, auch wenn es um die Vertragsverlängerung geht. Also ähnlich wie du brauchst 5 Einsätze, du brauchst einen Kicker-Notenschnitt unter 3 oder so.
Aber sowas halt. Wenn ich mir das jetzt überlege, finde ich es völlig paradox. Aber wenn ich nochmal kurz drüber nachdenke, macht es Sinn. Weil die bei so Verträgen geht es ja schlussendlich tatsächlich einfach immer um die Kohle. Weißt du? Ja. Wenn die halt sagen, okay, du kannst das und das Gehalt haben, du kriegst vielleicht die und die Handgeldzahlung. Das bedeutet, die rechnen sich halt aus, dass sich das irgendwie rechnet. Genau. Und wenn Leute gute Kickernoten haben, gibt es bestimmt irgendeinen findigen Wirtschaftswissenschaftler, der da einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel verkauften Trikots oder allgemein Merchandise hergestellt hat.
Und mit dann, Sicherheit. Und, ja.
Das ist es.
Und sie brauchen ja auch einfach, wie in jedem Unternehmen, und das darf man nie vergessen, das ist so ein Fußballverein, brauchen sie auch externe Faktoren, externe Messwerte, mit denen sie den Wert einer Investition, und auch das ist ein Fußballer, einfach messen können. Ja. Und dazu zählen Tore, dazu zählen aber auch vielleicht auch solche Noten.
So ist es, genau. Verrückt.
Ja, ich würde sagen, wir kommen zu den News, und wie wir es schon vermutet hatten, haben wir jetzt fast alles vorweggenommen, die ganzen Themen, durch eure Fragen. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Eine News, die ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, ist so ein bisschen die Zukunft von Rafinha, weil der wird in Brasilien gerade extrem umworben, Corinthians und so, will Rafinha, und sein Vertrag läuft ja nach Saisonende aus. Und deshalb, Nico, wie siehst du es denn? Glaubst du, dass Rafinha bei uns bleibt, oder glaubst du, er wechselt irgendwie?
Ich glaube, der bleibt, weil er jetzt zu so einer Stärke einfach gefunden hat. Und man muss jetzt so ein bisschen die Lage beobachten, wenn ja jetzt tatsächlich wieder Martinez und Thiago, die ja jetzt alle wieder da sind, Lahm wieder nach rechts rausschieben. Sollte man mal gucken, wie das jetzt genau mit ihm abläuft. Aber ich glaube, der bleibt, weil viele einfach sich für Pep entscheiden, und ich denke, dass der hier jetzt schon eine Heimat gefunden hat.
Ja, das glaube ich auch. Ist ja auch so Teil dieser Brasilien-Connections. Gut, Gustavo ist weg, aber trotzdem, er hat da mit Dante einen guten Freund und so. Und irgendwie, er sieht ja auch, dass Guardiola jetzt auf ihn baut.
Ja.
Und ja, also ich glaube eigentlich auch eher, dass er bleibt. Aber Thema Dante, der könnte bald prominente Unterstützung bekommen beim FC Bayern, weil es gibt wiederum das Gerücht, dass David Luiz von Chelsea zu uns kommt. Dieses Gerücht gab es ja vor Saisonbeginn schon mal. Und jetzt wird das Ganze anscheinend nochmal ein heißes Thema. Wie würdest du das sehen? Würde es dir gefallen, wenn David Luiz bei uns spielt?
Nein. Es würde mir nicht gefallen. Ich mag den nicht.
Tingeltangel Bob, magst du nicht?
Nein, ich finde den ganz schlimm. Das war doch die Pappnase, die vor dem Drogba-Tor zu, glaube ich, Schweinsteiger gesagt hat, and now goal.
And now goal.
Das war doch der, oder?
Ja, und das war auch der uns den Elfmeter so geil reingehauen hat. Der wirkt auf mich auch gefärbt durch die ganzen Erlebnisse, einfach so extrem unsympathisch.
Ja, also, oh Mann, ich find den ganz schlimm. Ich mag den nicht haben. Vor allem, ich habe mal so seine Leistungsdaten angeschaut, der hat doch ganz wenig Spiele gemacht in der Premier League die Saison.
Ja, der ist nicht mehr so die Nummer 1 bei Mourinho. Deshalb spekulieren halt die Zeitungen auch, dass er so vor Mourinho flüchtet und so weiter und so fort. Ja. Naja, was er kann, Und da bin ich großer Fan von ihm. Er schießt die perfekten Elfmeter. Der nagelt einfach jeden Elfmeter unter die Querlatte und zwar einigermaßen links oder rechts. Saugeil.
Ja.
Mit mega Anlauf, auch total cool wie eine Socke. Was ist nicht cool? Wie eine Hundeschnauze.
Oh Gott.
Einfach cool wie eine Socke, wie man das so sagt. Genau, also das beeindruckt mich schon ein bisschen.
Ja, das stimmt. Aber ob man ihn deswegen dann gleich kaufen muss, das ist die Frage.
Ja, genau. Der nächste Punkt, es gehen die Gerüchte um, dass Ribéry die Wahl zum Weltfußballer schon verloren hat und dass anscheinend die FIFA bei diesem Ballon d'Or alles getan hat, dass Cristiano Ronaldo das gewinnt. Unter anderem haben sie ja auch die Frist zum Einreichen des Votings verlängert, als Ronaldo so gut war. Und jetzt hier anscheinend wird Ribéry nur Dritter, anscheinend hat die FIFA auch einen Dreh mit ihm abgesagt und die Fußballsendung aus Spanien, Tiki Taka, hat eine Umfrage gemacht, nicht wirklich repräsentativ, aber wirklich von, ja, ich glaube, sie haben mit 20 Verbänden gesprochen und die gefragt, wie sie gewotet haben und da kam halt raus, dass Ronaldo mit Abstand gewinnt. Wie schätzt du das ein, Nico, wie siehst du das? Oder ist das einfach völlig wurscht?
Nein, Leute, wenn Ribéry nicht diesen Ball gewinnt, dann drehe ich einfach völlig durch. Das ist doch der größte Witz, dass Ronaldo das gewinnt. Und die FIFA kann meiner Meinung nach so viel drehen, wie sie will, weil verliehen wird das Ganze durch eigentlich doch unabhängige Journalisten. Und deswegen kann man, also bitte, Leute, Ronaldo, wer ist noch? Ibrahimovic ist, glaube ich, noch.
Nein, Ronaldo und Messi.
Ach, okay.
Also,
okay.
Ibrahimovic ist auch gut dabei, aber Ronaldo und. Genau. Ronaldo anscheinend momentan bei 44%, Ribéry nur 15% und Messi hat irgendwie 20%.
Mhm. Ich drehe da tatsächlich einfach völlig durch. Okay. Vor allem,
ich dreh mit dir durch.
Ja, Ronaldo hat ja auch schon mal gewonnen. Wieso soll der jetzt nochmal gewinnen? Er hat ja nichts gemacht.
Ja, vor allem wirklich, oh, wie die ihre Tore machen. Klar sind Ronaldo und Messi gut, aber die sind nur gut, wenn sie gegen irgendwelche lächerlichen, drittklassigen spanischen Vereine spielen. Die haben nichts gerissen, die haben nichts gewonnen, kein Erfolg, hat überhaupt nichts. Ja. Das wäre einfach eine Farce. Aber es ist halt so, dass das immer noch nachwirkt und diese, oh Gott, es stimmen ja die Kapitäne und Cheftrainer der sämtlichen Nationalmannschaften der FIFA ab. Und so, jetzt ohne despektierlich zu wirken, so ein Kapitän und ein Trainer von Timbuktu, der hat einen Ribéry wahrscheinlich noch nie spielen sehen. Hat überhaupt keinen Plan vom Scheißen und sagt dann, ja, Messi kenne ich, den wähle ich doch jetzt mal.
Ja.
So läuft's doch.
Ja, wobei so, halt bei Messi als Sieger, damit könnte ich eher leben als Ronaldo.
Ja, aber einfach doch nicht in dieser Saison, wo sie nichts gerissen haben einfach.
Schlimm.
Dann eher noch Ibrahimovic, der wirklich gegen krasse Gegner, ich meine, denk an die Spiele gegen England oder auch gegen Deutschland, weißt du, er spielt mit Schweden, mit einer schlechten Mannschaft eigentlich und mischt da alles auf. Das ist einer, der hätte es dann vielleicht auch verdient gehabt. Aber nicht Messi und Ronaldo, die dann heißt, oh ja, das Spiel Schweden gegen Portugal war so ein wahnsinnig gutes Spiel. Nee, das war ein Spiel mit offener Abwehr. Das war einfach auch kein Top-Spiel. Natürlich machen dann die beiden Top-Spieler, die besser sind als alle anderen, die Tore. Jetzt rede ich mich auch gleich in Rage. Wenn jetzt da, ich bin mit dir, ich raste auch aus dann. Ich mache einfach eine Kampagne. Aber was willst du von der Drecks-FIFA noch erwarten? Ich meine, jetzt ging es schon sogar so weit, dass auf einmal die Lostöpfe bei ihrer FIFA-WM selbst bestimmen. Also ich meine, wie geisteskrank ist es denn jetzt? Nach geografischen und sonstigen Faktoren hier. Die mischen sich jetzt hier ihren Weltfußball zusammen, optimiert nur auf Ertrag, auf Fernsehzeiten, wann kann man den gut machen? Ich kotze einfach ab.
Ja, es ist.
Dreck.
Das wäre so schlimm. Wann wird das verkündet?
Was zur Hölle? Im Januar, ich sehe gerade nur hier, Schalke liegt zu Hause gegen Hoffenheim 1-3 zurück.
Krass, wer hat die Tore geschossen?
Ich weiß es nicht, ich habe es nur gerade gesehen. Dortmund führt, mein Gott, 2-0. Aber nur gegen Saarbrücken trotzdem, oh Gott, so als der war total schockiert. Oh Gott, das ist einfach Dreck. Also du hast recht, mir war gar nicht bewusst, dass mich das so aufregt. Am 13. Januar wird der Schmarrn gekürt.
Ja, nee, also da dreh ich echt durch. Ja, das kann auch. Nicht ich sein, auch. Das kann nicht sein, liebe FIFA.
Ja.
Ja.
Okay. Oh Gott, mach mal kurz weiter, weil viele nachgefragt haben, hier noch schnell der Tease. Es gibt das, das Poster vom Club Nummer 12, der Curio im Wembley-Stadion gibt es zu kaufen, wenn ihr an souvenirs@clubnummer12.de schreibt. Das Ganze kostet, wenn es verschickt wird, 11,50 Euro. Meldet euch einfach da. Wenn ihr es bis Weihnachten wollt, müsst ihr aber bis zum 8. Dezember bestellen. Alles andere wird danach verschickt. Wir können es ja gerne auch noch posten. Und noch eine ganz kleine Kleinigkeit, aber die ich lustig fand. Und zwar gibt es eine Einladung vom Münchner Fanprojekt und die wollen ein Theaterstück auf die Bühne bringen. Die suchen Helferinnen und Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Münchner Fanszene. Das finde ich geil. Also ich glaube, das schaue ich mir irgendwie an, wenn es dann so ein FC Bayern Theaterstück gibt.
Du lachst ja voll da.
Findest du cool. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Das
ist Kultur. Ich auch gut.
Ja, das ist Fußball.
Das ist halt mal Kultur, der, so der Gegenentwurf zu hingerotzten Ultrastickern.
Das ist hingerotzt, das ist auch Fußballkultur, Nico.
Ja, wobei man natürlich
auch
sagen
wir
muss,
wir sind zu einem gewissen Anteil, zu einem kleinen Prozentsatz sind auch wir Fußballkultur.
Wobei, zu den Stickern zurückzukommen, ich meine, wenn das kleben ja in allererster Linie Gruppierungen, die nicht dem FC Bayern angetan sind, dahin und die kleben das natürlich einfach möglichst prominent irgendwo hin und dann ist halt wirklich einfach schief. Naja.
Genau.
Ich bin, glaube ich, nicht kompatibel, um so in diese Kultur da so richtig mal einzusteigen. Da bin ich tatsächlich einfach zu viel.
Du bist, Nico.
Ich bin zu viel.
Du bist einfach ein Erfolgsfan. Du bist einfach ein Erfolgsfan. Hier, jetzt komm, hier, lest dir mal was vor.
Oh Mann.
Ich weiß, man sollte es eigentlich nicht machen, aber der Typ wird es eh nicht hören, weil wir Erfolgsfans, wir polarisieren ja schon so ein bisschen, wir kriegen ja Nachrichten meistens von gegnerischen Fans, die uns dann irgendwie ein bisschen beschimpfen, aber unter anderem auch von Bayern-Fans, und das hat mir schon ziemlich gut gefallen, kriegst du einfach so eine Nachricht. Ich nenne ihn jetzt nicht namentlich, aber Zitat, ich will ja nicht sagen, dass ihr ziemlich minderwertig seid, aber, Komma, erstmal seid mit T, also weißt du, seid mit Zeitbezug, dann kannst du es merken, seid mit D im anderen Fall.
Geil.
Aber
die
bitte löscht die Seite Erfolgsfans, sind ein paar verdammt miese, Punkt, Punkt, Punkt. Und ihr solltet euch schämen.
Also,
Nico, schäm dich, du Erfolgsfan.
Ich habe mich heute schon geschämt, als du dein englisches Intro gemacht hast.
Ja, siehst du, da hast du schon mal für ihn mitgeschämt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, wir sollten die Seite jetzt löschen.
Und uns schämen.
Das ist schon passiert, jetzt löschen.
Wenn er das sagt, dann müssen wir das einfach machen.
Ich lösche das jetzt hier alles.
Oh Gott, ist ja schlimm. Lass uns noch eine kleine Vorschau machen. Wie gesagt, morgen spielen wir auswärts gegen Augsburg. Pep hat gesagt, das ist das letzte richtig wichtige Spiel. Und am Wochenende drauf in Bremen. Nico, deine Einschätzung? Werde ich im Augsburger Block vermöbelt, wenn ich mich dann doch freue, wenn wir 2-0 gewinnen?
Mhm. Und, ach, ich fände es mal cool, wenn Augsburg mal 1-0 in Führung geht.
Okay, das so ein bisschen Spannung willst du.
Ja,
willst du den Kitzel?
Ich will den Kitzel.
Okay.
Ja. Aber ich glaube, Bremen wird einfach zerstört.
Ja. Immer diese martialische Kriegsrhetorik bei dir, du. Bremen wird einfach zerstört.
Bremen wird, glaube ich, echt einfach völlig kaputt gemacht. Und mit Augsburg, das könnte ein bisschen spannend werden.
Okay, ja, ich bin auch gespannt. Also ich freue mich auch aufs Spiel morgen. Könnte ein schöner Pokalfight werden. Lahm fällt ja noch aus, Pizarro fällt noch aus, Shaqiri fällt noch aus. Ribéry würde ich jetzt echt ungern mit seiner angeknacksten Rippe, weil da wird ja noch so ein bisschen überlegt, mit seiner angeknacksten Rippe, Ribéry, ungern ins Rennen schicken. Also ja, es könnte spannend werden. Ich freue mich drauf. Das sind die Spiele, die dann doch ein bisschen Kitzel bringen, die so ein bisschen mehr Nervenkitzel haben, als das Spiel gegen Braunschweig zum Beispiel.
Yeah.
Gut, dann würde ich sagen, der Letzte macht das Licht aus, oder?
Jawohl, der Letzte schämt sich.
Durch. Genau, also ich schäme mich nochmal für mein Intro. Du schämst dich dafür, dass du das Trikot gut findest.
Ja, und dass ich Konferenzgucker bin.
Wir beiden schämen uns dafür, dass wir ein paar Erfolgsfans sind, und zwar ein paar verdammt miese. Und er will aber nicht sagen, dass wir minderwertig sind. Das ist nett, das gefällt mir schon mal. Also immerhin nicht minderwertig. Aber schämen tue ich mich auch, ja.
Okay, Ruben, also dann...
Ihr solltet euch nicht schämen, uns zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich finde, wir sollten für den Deutschen Comedy-Preis nominiert werden.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.